Ich finde es sehr spannend, weil heute schon einige Sachen gekommen sind oder angeklungen sind, die wir heute auch ein bisschen hören werden. Vielleicht gehe ich da dann tatsächlich noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich möchte gerne weitermachen mit dem Thema, was ich beim letzten Mal angefangen habe, und zwar das Johannesevangelium. Das war vor ungefähr 2 Monaten. Und da haben wir uns gemeinsam die ersten 18 Verse des ersten Kapitels angeschaut und dort gesehen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er Gott selbst ist. Und da war unter anderem auch von einer anderen Person die Rede, die Zeugnis gegeben hat von Jesus Christus. Und diese Person war Johannes oder auch Johannes der Täufer, wie er oft genannt wird. Und nun werden wir den Text erst einmal lesen. Und zwar ist das jetzt Johannes 1, Vers 19 bis 34. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sagt: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Und am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. So, wir haben nun von dieser Begebenheit gelesen, wie Johannes quasi das Zeugnis gibt. Und das passiert jetzt in 2 Abschnitten. Der erste Abschnitt, da geht es irgendwie darum, dass dort Priester und Leviten irgendwie kommen. Und im zweiten Abschnitt geht es, das passiert genau einen Tag später, wird extra so gesagt. Und dort wird nochmal gesagt, dass er quasi Zeugnis gegeben hat. Und auch da wird auch ein bisschen mehr über seinen Auftrag überhaupt auch gesagt. Aber fangen wir jetzt erstmal mit dem ersten Abschnitt an. Es beginnt erstmal damit, dass uns die Personen vorgestellt werden, die da sind. Das ist einmal Johannes und das sind diese Priester und Leviten. Und in Vers 24 erfahren wir auch, von wem die kommen, nämlich von den Juden aus Jerusalem. Und zwar werden die genau genommen von den Pharisäern gesandt. Und diese Gruppe, diese Pharisäer, bildeten damals die geistliche Elite. Und sie hatten unglaublich viel Wissen über das Alte Testament und das Gesetz und versuchten durch die Einhaltung des Gesetzes Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Sie grenzten sich auch von der übrigen Bevölkerung ab, weil viele aus dem Volk zum Beispiel auch die Reinheitsvorschriften einfach nicht einhielten. Doch ihr Eifer ging so weit, dass sie so viele Vorschriften auch dazu erfanden oder umdeuteten, um ja nicht das Gesetz zu übertreten. Und sie waren so sehr darauf bedacht, das Gesetz zu halten, dass sie das Eigentliche aus dem Blick verloren haben, nämlich die Beziehung zu Gott. Und das ist das eigentliche Problem, dass sie den Buchstaben mehr geehrt haben als Gott. Und diese Pharisäer senden jetzt Priester und Leviten, also diejenigen, die den Priester oder den Tempeldienst gemacht haben, die senden den jetzt zu Johannes, um herauszufinden, wer das ist. Und man muss dazu wissen, oder man muss das ein bisschen in den geschichtlichen Kontext auch einordnen, weil im Alten Testament bereits viele Ankündigungen gemacht worden sind, dass eines Tages ein Messias kommen wird, ein Mann, der das Volk befreien und retten wird. Und das Land Israel war zu dieser Zeit von den Römern besetzt und auch verwaltet. Und die Juden kannten natürlich diese ganzen Stellen aus dem Alten Testament, ganz besonders auch die Pharisäer. Und sie hofften natürlich, boah, hoffentlich kommt jetzt endlich der Messias und befreit uns von dieser Besatzungsmacht. Und wahrscheinlich, sobald irgendwas Außergewöhnliches passiert ist, haben sie die Pharisäer, die Leute halt überall hingeschickt. Und dann, um dann erstmal rauszufinden, ja, ist das jetzt der Messias oder ist das vielleicht irgendjemand anders? Genau, und deswegen schicken sie quasi die Leute dorthin zu Johannes und fragen ihn jetzt so, wer bist du denn? Und es ist sehr bemerkenswert, was Johannes antwortet, weil er sagt nicht, wer er ist, sondern er sagt, wer er nicht ist. Und ich finde, das ist so sehr markant. Er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, also ne, er bekannte, ich bin nicht der Christus. Er hat jetzt wahrscheinlich ja, irgendwie gewusst, was die oder warum die Leute zu ihm gekommen sind und ihn gefragt haben. Und dann sagt er direkt, ich bin nicht der Christus. Und dann fragen sie weiter, ist er denn Elia? Ja, wie kommen die jetzt ausgerechnet auf Elia? Ich habe ja gesagt, dass das früher oder im Alten Testament angekündigt wurde, dass einmal jemand kommen wird. Und dann gibt es in Maleachi, im letzten Buch des Alten Testamentes, im Kapitel 3, Vers 23, ein Vers, da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und im gleichen Kapitel, ganz am Anfang steht, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Also sie wussten, wenn es nachher zu Ende geht, dann kommt der Messias und bevor das passiert, kommt nochmal Elia. Deswegen fragen sie, ja, vielleicht ist das jetzt nicht der Messias, aber vielleicht ist das ja der davor. Also vielleicht steht die Ankunft des Messias ja unmittelbar bevor. Deswegen fragen sie, bist du Elia? Und da sagt Johannes auch, nein, bin ich nicht. Vielleicht wissen einige von euch auch schon etwas über Johannes, den Täufer, bin ich sehr überzeugt von. Und zwar steht in Lukas 1, Vers 17, da wird nämlich dem Zacharias, das ist der Vater des Johannes des Täufers, dem wird gesagt oder wird angekündigt, dass sie einen Sohn bekommen werden. Und in Lukas 1, Vers 17 steht, und er wird vor ihm hergehen, also vor dem Messias hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zu Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also in Markus 9, Vers 13, glaube ich, bestätigt Jesus das auch nochmal. Da fragen ihn nämlich die Jünger, ja, warum sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass vorher Elia kommen muss? Und dann sagt Jesus, ja, das stimmt, der muss vorher kommen. Aber der war schon da. Sie haben aber gemacht mit ihm, was sie wollten. Und aus diesen Texten wird deutlich, Johannes war eigentlich der angekündigte Elia. Dann hat er doch jetzt eigentlich gelogen, wenn er Nein sagt, oder? Nein, hat er nicht. Er war ja nicht der leibhaftige Elia. Er war nur im Geist und in der Kraft Elias dort und unterwegs. Aber er war Johannes der Täufer. Er war Johannes, der Sohn des Zacharias. Deswegen hat er an diesem Punkt nicht gelogen. Er war nicht Elia. Und das hat ihn natürlich immer noch nicht gereicht. Deswegen fragen sie weiter, bist du denn der Prophet? Ja, wer ist denn jetzt der Prophet? Da gibt es eine weitere Ankündigung und zwar noch viel, viel früher, in 5. Mose 18, Vers 18. Da sagt, oder ja genau, da wird, oder redet Gott zu Mose und Mose sagt es dann dem Volk, dass Gott ihm gesagt hat, dass eines Tages ein Prophet wie er auftreten wird und auf diesen soll das Volk dann hören. Das hatten die natürlich auch gewusst und deswegen fragen sie jetzt auch wieder, ja, bist du denn der Prophet? Und da sagt er, nein, das bin ich auch nicht. Und damit können die Gelehrten natürlich erstmal nichts anfangen, weil sie wissen immer noch nicht, wer ist er denn jetzt? Sie wissen nur, wer er nicht ist. Aber wer ist das? Wer ist es denn jetzt? Und dann, daraufhin sagt Johannes, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Das steht in Jesaja 40, Vers 3. Und jetzt sagt er quasi nicht, wer er ist, sondern was er ist. Also wie wir vorhin schon gehört haben, gerade auch in Lukas, war er derjenige, der den Weg bereiten sollte für den Messias. Und er war derjenige, der dem Volk Umkehr und Buße gepredigt hat. Und jeder, der umgekehrt ist, wurde getauft. Und mit dieser Umkehr sollte er die Herzen der Menschen bereit machen für den Messias, damit sie bereit waren, ihn aufnehmen zu können. Und jetzt bezeichnet er sich als Stimme. William MacDonald hat in seinem Kommentar geschrieben: Johannes war die Stimme, doch Christus war das Wort. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, diejenigen, die da waren, gerade im ersten Abschnitt, da wird Jesus Christus als das Wort vorgestellt. Und deswegen ist es nochmal so, ja, Johannes war die Stimme, doch Christus war das Wort. Ne, jedes Wort braucht auch eine Stimme, um geäußert zu werden. Aber ohne das Wort ist die Stimme nichts wert. Das heißt, das Wort ist natürlich viel, viel größer. Und es ist ein riesengroßes Vorrecht, eine Stimme für das Wort, also eine Stimme für den Herrn sein zu dürfen. So, also nun hat er gesagt, er ist die Stimme eines Rufenden, also derjenige, der ihn quasi verkündigen soll und offenbaren soll. Aber damit können Sie auch noch nicht so richtig was anfangen, denn fragen Sie nämlich weiter: Ja, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Ich finde, das klingt sehr hart, sehr krass. So nach dem Motto, sag mal, wer bist du eigentlich, dass du einfach taufen dürftest? Du bist doch überhaupt niemand. Du bist doch nicht der Christus, nicht der Elia, nicht der Prophet. Du bist doch niemand. Warum taufst du denn? Sie konnten irgendwie nicht glauben, dass dieser gewöhnliche Mann eine außergewöhnliche Berufung hatte. Okay, gewöhnlich. Vielleicht war er auch ein bisschen ungewöhnlich. Er ist mit einem Kamelhaarmantel durch die Gegend gelaufen, hat wilden Honig und Heuschrecken gegessen. War jetzt vielleicht nicht ganz so gewöhnlich, aber er war keiner dieser großen Leute, wie sie eigentlich erwartet hatten. Er war eigentlich doch nur ein einfacher Mann. Und Johannes reagiert darauf, ja, eigentlich sehr cool. Er sagt einfach, ich taufe mit Wasser, also nichts Besonderes. Und dann lenkt er den Blick wieder auf seinen Auftrag. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Also er redet ganz kurz nochmal von sich und sagt, ich taufe mit Wasser. Aber es gibt jemanden, der ist größer als ich. Also er macht das nochmal so deutlich in dieser demütigen Haltung. Ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Und damit richtet er wieder den Blick auf den Messias. Und das finde ich so beeindruckend in dieser ganzen Situation. Und ist wahrscheinlich auch schon eigentlich die Anwendung für den Text. In diesem Abschnitt wird so deutlich, wie demütig der Johannes der Täufer war. Erst sagt er nur, wer er nicht ist, und bezeichnet sich dann einfach nur als eine Stimme. Und eine Stimme ist eigentlich nur dazu da, um gehört zu werden. Die sieht man nicht, die hört man nur. Und diese Stimme verkündigt den Messias oder bereitet darauf vor. Und ja, er zeigt damit, dass es ihm gar nicht um sich selbst geht, sondern wirklich um den Messias, auf den er immer und immer wieder hinwies. Auf ihn deutete er hin und sagte, kehrt um, räumt in eurem Leben auf, damit ihr ihn aufnehmen könnt. Und diese Demut zeigt sich halt nochmal so krass, einfach auch darin, dass er sagt, ich bin so unwürdig, ich kann ihn nicht mal die Schuhe ausziehen. Und in Matthäus 3 wird auch nochmal die Taufe beschrieben. Dort sagt er, als Jesus zu ihm kommt und sich von ihm taufen lassen möchte, da sagt Johannes, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und dann erst taufte Johannes ihn. Er war sich irgendwie bewusst, wer Jesus irgendwie war. Und sagt, ich müsste eigentlich von dir getauft werden. So, und jetzt gehen wir zum zweiten Abschnitt. Als ich mir den Text mal so angeschaut habe und ein bisschen auseinandergepflückt habe, habe ich festgestellt, es gibt so 5 große Abschnitte und dieser Abschnitt jetzt ist eigentlich genau die Mitte des Kapitels. Und diese Begebenheit, hatte ich ja schon gesagt, und können wir auch direkt lesen, am folgenden Tag, also genau einen Tag später, ist das jetzt passiert. Und da sieht er erstmal Jesus auf sie zukommen und dann sagt er sofort, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dass die Sünde der Welt wegnimmt, das hat mir heute schon so ein bisschen anklingen oder ist heute schon ein wenig angeklungen. Er erkennt ihn als das Lamm Gottes an. Und das Lamm war ein Opfertier der damaligen Zeit. Und ja, es sollte geschlachtet werden und das Blut sollte versprengt werden, damit Sühnung für die Sünde erwirkt werden konnte. Und er erkennt hier Jesus als das Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Nicht im selben Sinne, dass alle Sünden vergeben werden, sondern das Opfer Jesu ist wertvoll genug, um alle Schuld zu vergeben. Doch sie wird nun demjenigen zuteil, der es auch annimmt. Und der bekommt diese Vergebung. Und hier kommt noch einmal das Zeugnis, was wir auch beim letzten Mal, also am Anfang des Kapitels schon mal gehört hatten. Nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir. Und jetzt, Vers 31, geht es weiter. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser taufend. Er sagt hier, er kannte ihn nicht. Wir müssen jetzt Folgendes wissen. Johannes der Täufer und Jesus waren verwandt. Und zwar kann man das daraus lesen, dass in Lukas Maria die Ankündigung eines Engels bekommt, dass sie Jesus gebären wird. Und in diesem Zuge erzählt er auch, dass Elisabeth, ihre Verwandte, auch schwanger ist, nämlich mit Johannes. Und deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass Jesus und Johannes sich persönlich gekannt haben. Vielleicht sogar sehr gut. Sie waren ja, wie gesagt, verwandt. Und dennoch sagt er hier, und ich kannte ihn nicht. Es bedeutet, dass er ihn also noch nicht als den erkannte, der er wirklich war. Aber lesen wir jetzt weiter, Vers 32 und 33. Und Johannes zeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Also Gott hat ihm ein Erkennungszeichen gegeben, an dem er erkennen würde, wer ist der Messias. Und ich hatte euch ja schon erzählt, in Matthäus 3 steht diese Begebenheit, wie Johannes den Jesus tauft. Und dort wird genau das beschrieben, was wir gerade gelesen haben. Nämlich als er ihn getauft hat, hat er den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen sehen und auf ihm bleiben sehen. Und dann kam sogar noch eine Stimme, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Und deshalb wusste Johannes vor der Taufe nicht, oder höchstwahrscheinlich nicht, dass er der Messias ist. Er hat es vielleicht geahnt oder vermutet, weil er seinen heiligen Lebenswandel irgendwie gesehen hat. Der war wahrscheinlich anders als andere, weil er wirklich perfekt gelebt hat. Nicht eine Sünde gab es in seinem Leben. Deswegen hat er es vielleicht geahnt. Und nun hat er wirklich die Bestätigung, er ist der Christus und der tauft nicht mit Wasser, sondern mit Heiligem Geist. Das heißt, er ist viel, viel größer als er. Und deshalb bezeugt er nun im Vers 34, und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und nun möchte ich euch noch etwas zeigen. Ich hatte euch ja bereits gesagt, dass das jetzt der Abschnitt ist, der in der Mitte ist. Und ja, in dem Abschnitt merkt man es nochmal ein bisschen mehr, aber das ist jetzt der erste Abschnitt. Und ich fand es sehr interessant. Es gibt nämlich einige stilistische Mittel, die auch etwas über oder für die Aussage des Textes auch eine Bedeutung haben. Und das, was wir hier sehen, das nennt man eine Inclusio mit einem Parallelismus. So, auf Fachchinesisch. Auf Deutsch heißt das, das Wichtige steht eigentlich in der Mitte. Und drumherum, also hier diese beiden Abschnitte, die gehören irgendwie thematisch so ein bisschen zusammen und halt der erste und der letzte. Hier ist das so ein bisschen, ja okay, im ersten und im letzten sind jeweils eine Ortsangabe, einmal Jerusalem, relativ weit unten, und Bethanien jenseits des Jordans ist vermutlich irgendwo unterhalb des See Genezareth, also einmal so quer durch. Die anderen beiden Abschnitte handeln erstmal davon, er bekannte und dann fragten sie ihn wieder und dann antwortete er, dieses Frage-Antwort-Spiel, was dann auch im zweiten Teil dann auch nochmal zu sehen ist. Und dann wird auch nochmal gesagt, im ersten Abschnitt gesagt, dass sie gesandt wurden, und im zweiten steht das auch nochmal. Und in der Mitte steht, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn. So, und im zweiten Abschnitt sieht man das nochmal ein bisschen besser. Das fängt nämlich an damit, dass er sagt, siehe das Lamm Gottes. Das Zeugnis jetzt endlich. Und dann im letzten Abschnitt sagt er nochmal, und ich habe gesehen, dieser ist der Sohn Gottes. Wieder das Zeugnis. So, dann gehen wir einen Schritt rein. Da kommt beides mal vor, und ich kannte ihn nicht. Das ist kurz vor der Mitte und kurz danach. Da kommt auch nochmal vor, dass mit Wasser taufend, also sein Auftrag jetzt endlich, warum er da war. Und in der Mitte steht die Offenbarung. Da ist nämlich, also das wird danach nochmal kurz erklärt, weil er, das war sein Erkennungszeichen. Und in der Mitte, da ist es, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Also das Wichtige steht in der Mitte. Und ich finde das so interessant, weil im ersten Teil wird nur gesprochen, die Stimme eines Rufenden. Und dann wird quasi gezeigt, dieser ist es. Das heißt, Johannes macht quasi deutlich, sein Auftrag war, er war die Stimme und er hat verkündigt, dieser ist der Messias. Und dadurch, dass er dieses Zeugnis gegeben hat, hat er seinen Auftrag erfüllt. Er, Johannes der Täufer, war dazu da, um als Stimme das Wort zu bezeugen. Er, Johannes der Täufer, war dazu da, den Messias zu bezeugen. Er hatte von Gott das Erkennungszeichen bekommen, er hat es gesehen und er hat es bezeugt. Und die Leute um ihn herum haben das nicht mitbekommen, sie haben das nicht gesehen. Das konnte nur wahrscheinlich nur Johannes sehen, vermute ich mal. Aber sie haben gehört, was er gesagt hat. Sie haben die Stimme gehört. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum steht mitten im Text diese Ortsangabe mit Bethanien am Jordan? Und bei mir in der Bibel steht eine Parallelstelle, und zwar ist das Johannes 10, Vers 4. Das schlage ich einmal kurz auf. Nee, 40. 10, Vers 40. Und er zog, also hier geht es jetzt um Jesus, und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Johannes hat dieses Zeugnis gesprochen, dieses Zeugnis ausgesprochen, und die Leute haben das gehört und sie haben geglaubt. Und wir werden das in dem nächsten Text, der dann als nächstes dran ist, dann auch nochmal sehen, da standen nämlich Leute dabei, die haben das gehört und deswegen sind sie ihm nachgefolgt. Wenn ich diesen Text betrachte, ich kann tatsächlich einfach nur staunen, es steckt tatsächlich so viel einfach in diesem Text drin, viel mehr als ich sagen könnte wahrscheinlich, aber es wird uns wieder gezeigt, Jesus ist der Christus, also der Messias, und er wurde nun von Johannes als dieser auch bezeugt. Es wird uns gezeigt, dass Johannes der Zeuge ist. Und darin habe ich ein riesengroßes Vorbild einfach entdeckt. Weil dieser Mann wusste um seinen Auftrag. Er hatte von Gott den Auftrag bekommen, dass er den Messias verkündigen soll, dass er die Leute zur Umkehr berufen soll und taufen soll. Und er hatte ein Erkennungszeichen. Und er hat die Leute getauft. Und er hat nur auf diesen Tag gewartet, wo er den Messias erkennt. Und dann kam dieser Tag und dann hat er das Zeugnis gesagt und hat gesagt, das ist er. Auf den, das ist der, der nach mir kommt, der viel größer ist als ich, denn er war vor mir. Er ist der Messias. Und er ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt wegnimmt. Und er taufte so viele Leute und nun hat er jetzt die Offenbarung und später sagt er dazu, ich glaube in Johannes 3, Vers 30, er, also Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und diese Demut, die finde ich so beeindruckend und ich wünsche uns und ich wünsche auch mir, dass wir lernen, so zu werden, dass Christus wirklich unser Zentrum ist. Dass sich wirklich alles in unserem Leben um ihn dreht und wir mehr und mehr lernen, von uns wegzuschauen auf Christus hin, weil es jetzt endlich nur um ihn geht. Denn er ist das Lamm Gottes, er ist der Sohn Gottes und er hat die Sünde der Welt weggenommen, auf sich genommen. Und er tauft mit Heiligem Geist, er gibt den Heiligen Geist jedem, ja, der ihm glaubt. Und der seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld auch annimmt. Ich finde das auch nochmal schön. Wir hatten ja vorhin den Text gehört in Markus 2, die Verse 1 bis 12, die Heilung des Gelähmten. Da wird ja auch wieder, da sagt er zu dem Kranken, zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sind da wieder die Pharisäer und sagen, ja, wer bist du denn, dass du jetzt sagen könntest, deine Sünden sind dir vergeben? Und dann sagt Jesus, was ist leichter, ihm zu sagen, ihm sind seine Sünden vergeben oder ihm zu sagen, nimm deine Liegematte, steh auf und geh umher? Natürlich viel leichter zu sagen, ja, dir sind deine Sünden vergeben. Und deswegen, ja, heilt er diesen Menschen und die Leute sehen das und können nur noch staunen. Ja, da steht, und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Daran merkt man, er kann Sünden vergeben. Und das Ganze funktioniert nur, weil er der Sohn Gottes ist, der sündlos ist, der rein ist, der für unsere Schuld nachher am Kreuz gestorben ist, der das alles auf sich genommen hat. Und auch da sehen wir wieder eine unglaublich große Demut, noch viel größer als beim Johannes. Denn er, der Sohn Gottes, ist auf diese Welt gekommen und hat sich quasi zu nichts gemacht. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und deswegen können wir zu ihm kommen und deswegen dürfen wir auch den Heiligen Geist von ihm bekommen. Ja, und durch den Heiligen Geist kann er uns auch so verändern, dass wir auch ja, solche Demut einfach haben, so demütig werden können. Und das wünsche ich uns, dass uns der Johannes da auch wirklich ein Vorbild einfach ist. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Amen.